Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Was eigentlich noch genau übrig ist von der DDR, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, das wollen wir heute genauer wissen. Und deshalb ist jetzt der Schriftsteller Marco Martin zu Gast. Heute erscheint nämlich sein Buch über das Verschwinden und Entdecken der Kultur des Ostens. Guten Tag, Martin.
Ja, guten Tag.
Wir kennen Sie ja eigentlich als einen Schriftsteller, der um die Welt reist. Israel interessiert Sie, aktuell Hongkong. Das letzte Jahr, dann waren Sie nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse mit einem politischen Reportagebuch aus Kuba. Das Haus in Habana hieß das. Lange in Paris gelebt und jetzt plötzlich zurück nach Deutschland, Ostdeutschland, in die Jugend, in die DDR mit diesem Buch Die verdrängte Zeit. Was hat Sie denn da getrieben?
Was mich getrieben hat, war die Frage des Verlegers, ob ich nicht Interesse hätte an einem Buch, das nochmal im Rückblick die Kultur des Ostens beschreibt, wobei ich natürlich dann gleich modesterweise geantwortet habe, ich bin kein Experte für die Kultur. Und was ich dann gemacht habe, war ein Buch zu schreiben, ohne die Absicht, eine Gegengeschichte, eine Alternativgeschichte oder gar einen neuen Kanon vorzustellen, sondern mit einer, ich hoffe, unideologischen Lust an der Neugierde, vergessene Bücher, Songs, Filme wieder ins Gedächtnis zurückzubringen. Und zwar ohne dieses nostalgisch auftrumpfende, aber auch ohne dieses suffisant im Nachhinein abwertende. Ich hoffe, das ist mir gelungen.
Es ist, was Sie da versammelt haben, ein ziemlich wilder Ritt, würde ich sagen, durch die DDR, lange vor Ihrer Geburt, 1970 sind Sie geboren, bis in die Gegenwart letztlich. Der Rahmen oder wie so ein roter Faden ist eigentlich so ein Treffen mit Freunden Anfang dieses Jahres, also Anfang 2020 in so einem Haus an einem Berliner See. Was war das für ein Treffen?
Das war ein Treffen mit Leuten, mit denen ich zum Teil befreundet bin, zum Teil bekannt bin, Leuten, die noch dazugestoßen sind. Und dann am Abend im Wintergarten war dann die Frage, 30 Jahre, was bleibt von der DDR-Literatur oder von DDR-Film? Und jeder erinnerte sich auf seine Weise, subjektiv. Und was mich daran interessiert hat, war keine himmelstürzende Erkenntnis, aber doch eine Erkenntnis, dass es den Osten überhaupt nicht gibt, sondern dass es eine Vielzahl von Erinnerungen gibt, von Zugängen. Und jedes Mal, wenn vom Osten gesprochen wird und sich Menschen anheischig machen, den Osten zu erklären als Stimme des Ostens, hat das etwas aus meiner Sicht ungeheuer Übergriffiges, was im Nachhinein noch homogenisiert, was während des ganzen Bestehens heterogen war, volle Brüche, volle Differenzen, wo der Westen erstmal gar keine Rolle spielte.
In diesem Wintergarten sitzen also Ostdeutsche und Westdeutsche, muss man dazu sagen.
Und verschiedener Generationen.
Und verschiedener Generationen, also quasi auch ein paar Gesamtdeutsche mit dabei. Und es ist fast ein bisschen erstaunlich, wie dann plötzlich auch Trennlinien aufploppen. Das geht erstmal los mit Jugendbüchern. Die einen haben Karl May gelesen.
Die einen haben Karl May gelesen und die anderen haben Lieselotte Welskopf-Henrich gelesen. Und nach 30 Jahren ist es, glaube ich, an der Zeit, das eine nicht mehr gegen das andere aufrechnen zu müssen. Ohnehin ist ja dann eine Generation entstanden, die überhaupt nichts mehr gelesen hat und bei jedem Buch dann sagt, aha. Und wichtig war für mich, an den Osten zu erinnern, auch in seinen Teilen, wo er eben nicht ideologisch war, nicht dissidentisch, aber gleichzeitig nicht parteikonform. Und diese, Sie hatten es erwähnt, diese Indianerbücher von Lieselotte Welskopf-Henrich.
Die Söhne der großen Bären.
Die Söhne der großen Bären wären ein Augenöffner, weil sie erzählen von der Landnahme der Weißen gegenüber den, früher sagte man Indianer, heute würde man Native Americans sagen. Und es ist keinerlei Kitsch oder kulturalistischer Kitsch. Es zeigt nämlich, wie die Verwerfungen innerhalb dieser Native Americans auch schon ungeheuer stark war, Ethnie gegen Ethnie. Das heißt, es ist in dem Buch eine Machtkritik, aber es ist nicht dieser kulturalistische Kitsch, den wir heute haben, die geschützten Kulturen, die man jetzt irgendwie auf ein Podest stellen muss. Das ist es nicht. Sie beschreibt en Detail, wie hier diese Kulturen überrollt wurden, aber im Inneren die Kulturen natürlich auch repressiv waren. Und das war für mich ein ungeheurer Augenöffner, wo man sagt, mein Gott, wie modern.
Das hat auf den ersten Blick so rein gar nichts mit der DDR zu tun. Warum ist das trotzdem für Sie DDR-Literatur?
Weil es in der DDR entstanden ist.
Reicht das schon? Also das ist ja so eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Was ist eigentlich DDR-Literatur? Ist es das, was man in der Schule lesen musste? Ist es das, was man nicht lesen durfte? Oder was ist DDR-Literatur?
Ja, ich glaube, das, was man in der Schule lesen musste, das war das, was man eh nicht Erinnern braucht. Ich glaube, die Bücher von Willy Predel, die Gedichte von Helmut Preisler, sind jetzt nicht diejenigen, die in irgendeiner Art Kanon, außer in den Kanon der schlechten Machthaberliteratur hineinpassen. Es sind Bücher, die in der DDR erschienen sind, Jugendbücher und natürlich dann aber auch die Bücher derjenigen, die man heute als prominente DDR-Autoren sieht und die Bücher derjenigen, die heute zu Unrecht vergessen sind, weil sie ausgebürgert wurden oder weil sie in der DDR nicht publizieren durften.
Das ist dann auch eine Szene, die Sie beschreiben. Wie gesagt, 1970 sind Sie geboren. Sie sind im Mai 1989 dann aus der DDR ausgereist. Ja. Und dann kurz darauf, die DDR liegt im Sterben, der Schriftstellerverband der DDR liegt auch im Sterben. Und Sie als junger Mann knien in Berlin-Friedrichstraße in diesem Bürogebäude vom Schriftstellerverband und wühlen in den Kisten, was aussortiert wird. Da sind wir jetzt wieder bei diesem Verdrängen, ja. Aussortieren. Was haben Sie da gesucht oder was haben Sie gefunden?
Ja, ich bin im Sommer 1990 nochmal zurück in jenes Land, was es schon halb gar nicht mehr gab, weil ich glaube, ich hatte noch eine Rechnung offen. Ich wollte noch sehen, wie verabschiedet sich das Land während dessen Existenz so viel Verdrängung, so viel Lügen, so viel Repression gewesen ist. Und ich habe in diesen Kartons da rumgesucht und da war natürlich nichts von der Literatur, die damals in der DDR erschienen ist und die heute noch lesbar ist. Ich denke an die Romane von Jurek Becker, ich denke an die Gedichte von Sarah Kirsch, die dann nach 1977, als Sarah Kirsch aus der DDR weggegangen ist, nicht mehr erscheinen konnten. Also ganz zuletzt am Ende der DDR kam dann noch ein kleiner Gedichtband von Sarah Kirsch wieder heraus. Das heißt, was mich interessiert hat, waren die Bruchlinien. Die Linien des Verdrängens und eines Verdrängens bis heute. Ich glaube, auch wenn man den Namen Müller sagt, ist sofort im Gedächtnis Heiner Müller. Mhm. Der große, antigisierende Kommunismus, Dechiffrierer, also die ganzen großen Männer, Sandkastenspiele, ja. Die Revolution, das Blut, das Opfer etc.
Sie lieben aber seine Frau.
Und ich bin von den Gedichten seiner Frau hin und weg. Inge Müller hat Anfang der 60er Jahre Selbstmord begangen. Und in ihren Gedichten ist das Individuum in ein Recht gesetzt. Also das Individuum, das Fragile, das Fragende, das skeptische Individuum, während ihr Mann natürlich dann mit seinen Kollektivfantasien realisiert hat in Ost und natürlich auch im Westen. Und ich frage mich, ob die Westhuldigung von Autoren wie Heiner Müller oder Volker Braun oder Christa Wolf nicht auch etwas über den westdeutschen reduzierten Blick sagt, in dem Sinne, dass man sich an dieser Art Schreiben delektiert hat und das ganz toll fand, aber gleichzeitig überhaupt nicht daran gedacht hatte, auch nur eine Sekunde in dieser DDR leben zu wollen. Und aus diesem Grund war es für mich wichtig, auch noch ein bisschen eine andere Perspektive aufzuzeigen.
Untersuchen Sie also nach vergessenen kulturellen Schätzen. Wir reden die ganze Zeit nur über Bücher. Sie sprechen auch ganz viel über Filme und über Musik. Aber wenn wir kurz noch bei den Büchern bleiben, da schreiben Sie an einer Stelle so ein bisschen spöttisch, wir fragen uns dann heute immer, was kann uns das denn heute noch sagen? Warum soll ich mich eigentlich daran erinnern? Und diese Frage, die bezeichnen Sie als narzisstisch. Aber wenn Sie dann mal was wirklich loben, wie zum Beispiel auch die Romane von Jürgen Fuchs, dann loben Sie das deswegen, weil Sie meinen, naja, wer das heute liest, der kann nicht mit den Achseln einfach nur zucken, wenn heute die Gleichaltrigen wieder von Identitätsverlust und, jetzt zitiere ich Sie, dem angeblich Verweichlichenden der liberalen Demokratie schwadronieren. Das heißt, da beziehen Sie schon auch die Bedeutung aus dem, was es uns heute sagt.
Beides. Was mich immer skeptisch macht, ist der alleinige Blick, wo man sagt, ist das jetzt aktuell? Also diesen Aktualisierungsfetisch der Literatur, dem bin ich skeptisch gegenüber. Aber natürlich ist es eine legitime Frage zu sagen, was sagen uns diese Bücher heute noch? Und wenn wir über ostdeutsche Mentalitäten sprechen, sind viele dieser Bücher, ich denke auch an die frühen Bücher von Christoph Hein, Der fremde Freund, sehr wohl Augenöffner, um zu zeigen, wie funktionierte eine durch und durch neurotische Gesellschaft. Denn es war eine durch und durch neurotische Gesellschaft. Und viele von den Schriftstellern, die dann nach 1989 so eine Art Phantomschmerz spürten, hatten zu DDR-Zeiten schon ganz klar beschrieben, was für ein vermurkster Staat, aber auch was für eine vermurkste, traumatisierte und traumatisierende Gesellschaft das war. Ich glaube, dieser Blick, nicht zurück in Zorn, aber ein Blick zurück in Genauigkeit, könnte uns auch heute helfen, nicht in diese Nostalgie zu verfallen, aber auch gleichzeitig der Falle einer Ignoranz zu entkommen, die sagt, es gab ja damals gar nichts. Es gab nämlich sehr viel.
Und das ist dieser Blick zurück auf die verdrängte Zeit, so heißt das Buch von Marco Martin. Die verdrängte Zeit vom Verschwinden und Entdecken der Kultur des Ostens. Jetzt haben Sie sich also für dieses Buch, ich nehme an, monatelang mit einer alten Leselampe, einem alten Plattenspieler und einem Stapel DVDs mit alten Filmen in den Keller vergraben. Jetzt am Schluss, wenn Sie uns einfach noch sagen können, welchen Film sollen wir gucken, welchen Song hören und welches Buch lesen, was vergessen worden ist.
Oh, das ist ein Rating. Natürlich erstmal mein Buch zu lesen, wo vieles aufgefächert wird, ohne Hierarchien aufzumachen. Aber ich würde denken, bei einem Buch, der Roman Das Ende einer Feigheit von Jürgen Fuchs, der zeigt, wie man als Zivilist in die Menschenzurichtungsmaschinerie der NVA kommt und seelisch dann versucht zu überleben. Als Song, der Song der Bluesgruppe Renft, Frieden, das ist manchmal eine Beschreibung eines repressiven, eines Friedhofsfriedens, was auch heute, ich glaube, von Interesse ist, wenn immer gesagt wird, Frieden ist das Wichtigste. Ich glaube, das Wichtigste ist Freiheit und Fairness. Und von den Filmen, einer der DEFA-Filme, die verboten wurden und die nur erst 1990 uraufgeführt wurden, als es schon fast zu spät war, Egon Günthers, Wenn du groß bist, lieber Adam, ist ein wunderbarer Film in quietschbunten LSD-Farben gedreht, der in Dresden spielt und von einem renitenten Jungen erzählt. So ein bisschen die ostdeutsche Version von Zassi in der Metro. Und ich finde es ganz wunderbar. Ja, dann haben wir es zusammen.
Drei Tipps von Marco Martin im Deutschlandfunk Kultur, damit wir die verschwundene Kultur des Ostens wiederentdecken können. Dankeschön.
Danke auch.
Wir haben über das Buch Die verdrängte Zeit von Marco Martin gesprochen, für 24 € bei Tropen erschienen.